NDR Info. Echo des Tages.
Mit Brigitte Simnacher. Guten Abend. Einige unserer Themen heute. Kein echter Wettbewerb. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa spricht von ernsthaften Problemen beim Ablauf der russischen Präsidentenwahl. Zum klaren Sieg Wladimir Putins auch der Kommentar. Suche nach gemeinsamen Positionen. Israels Premier Netanyahu will mit US-Präsident Obama über einen möglichen Militärschlag gegen iranische Atomanlagen reden. Der Koalitionsausschuss von Union und FDP hat gestern Abend etliches auf den Weg gebracht. Für die Oppositionsparteien alles heiße Luft. Und die Warnstreiks im öffentlichen Dienst sind angelaufen in Hessen und Rheinland-Pfalz, im Saarland und in Wolfsburg. Zur Präsidentenwahl in Russland. Sie ist aus der Sicht europäischer Wahlbeobachter weder gerecht noch fair verlaufen. Die Opposition will die Wahl nicht anerkennen und hat für den Abend zu neuen Protesten aufgerufen. Wahlsieger Putin selbst fordert ebenfalls, dass die Vorwürfe aufgeklärt werden. Tag 1 nach dem klaren Wahlsieg von Wladimir Putin. Die Zusammenfassung von Heide Rasche.
Das Motto der Oppositionskundgebung hat der Wahlsieger selbst geliefert. Moskau glaubt den Tränen nicht. In Anspielung auf Putins Rede gestern Abend, als er gerührt seinen Anhängern dankte. Die Demonstranten heute wollen deutlich machen, dass der Sieg Putins aus ihrer Sicht kein Grund zum Feiern ist. Die Wahl war unfair. Es gab sehr viele Menschen, die mehrfach abgestimmt haben. Man hat die administrativen Ressourcen genutzt. Wir haben an der Wahl teilgenommen und man hat uns quasi ins Gesicht gespuckt. Und wir haben gelächelt, weil wir nichts beweisen konnten. Auch für die internationalen Wahlbeobachter steht fest, die Wahl in Russland ist nicht fair verlaufen. Auch wenn es im Vergleich zur von Fälschungsvorwürfen überschatteten Parlamentswahl durchaus Verbesserungen gegeben habe, wie die Einführung von Webkameras und transparenten Urnen in den mehr als 90.000 Wahllokalen. Für die Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit OSZE erklärte Tonino Pizzula, es habe so wörtlich ernsthafte Probleme im Wahlablauf gegeben. Diese Wahl war von Anfang an gekennzeichnet von einer Vielzahl von Problemen. Der zentrale Punkt bei Wahlen ist, dass ihr Ausgang ungewiss sein sollte. Das war in Russland nicht der Fall. Das größte Problem dieser Wahl war, dass es keinen echten Wettbewerb gegeben hat. Auch die Wahlbeobachter der Parlamentarischen Versammlung des Europarates beklagten mangelnden Wettbewerb. Die Bedingungen des Wahlkampfs seien klar auf den amtierenden Premier Putin zugeschnitten gewesen, bemängelte der Niederländer Tini Cox. Die russische Wahl brachte einen klaren Sieger hervor mit einer absoluten Mehrheit, die eine Stichwahl verhinderte. Allerdings die Wahl der Wähler war eingeschränkt. Dem Wahlkampf fehlte die Fairness. Die internationalen Beobachter bestätigten damit die Kritik der Gegenkandidaten. Sie hätten keinen gleichberechtigten Zugang zu den Massenmedien erhalten. Der gestrige Wahltag verlief nach Überzeugung der OSZE weitgehend störungsfrei. Es sei aber zu Unregelmäßigkeiten bei der Auszählung gekommen, etwa in einem Drittel aller beobachteten Wahllokale. Für den Chef der russischen Wahlkommission Tschurow ein Affront. Er geißelte die OSZE-Erklärung als politisch motiviert. Ich glaube, dass es im Moment in keinem Land offenere, ehrlichere und transparentere Wahlen gibt als die Präsidentschaftswahl bei uns. Allerdings meldet auch die unabhängige russische Wahlbeobachterorganisation Golos auf ihrer Internetseite landesweit inzwischen mehr als 4000 Verstöße, rund ein Drittel davon alleine in Moskau. Sie moniert vor allem Mehrfachstimmabgaben und manipulierte Wahlzettel. Golos Berechnungen zufolge erhielt Putin nur gut 50% der Stimmen. Zugleich bot Putin seinen unterlegenen Konkurrenten eine Zusammenarbeit an. Und auch noch Präsident Medvedev signalisierte der Opposition entgegenkommen. Er wies die Justiz an, bis zum 1. April die Verurteilung des inhaftierten Kreml-Gegners und Ex-Ölmanagers Chodorkowski zu prüfen. Dessen Anwälte reagierten allerdings skeptisch. Sie befürchten, die Anordnung Medvedevs könnte lediglich eine Formalität sein, die nichts zu bedeuten habe.
Kanzlerin Merkel hat Putin persönlich per Telefon gratuliert. Angela Merkel setzt auch in Zukunft auf eine enge Zusammenarbeit. Sie hat ihm angeboten, die strategische Partnerschaft zwischen Deutschland und Russland weiterzuentwickeln. Zugleich hat die Kanzlerin Putin aufgefordert, bei der geplanten Modernisierung Russlands vor Politik und Gesellschaft nicht Halt zu machen. Der neue alte Präsident Putin steht in der Tat vor gewaltigen Herausforderungen. Der Kommentar dazu von Christina Nagel.
Putin hat es wieder einmal geschafft. Mit wenigen Worten hat er auf der großen Siegesfeier im Herzen Moskaus all jene vor den Kopf gestoßen, die nichts anderes wollen als ein paar Bürgerrechte. Eine Stimme, die zählt und nicht missbraucht wird, Kandidaten und Parteien, durch die sie sich vertreten fühlen, Respekt statt Beleidigungen, Mitsprache statt Anfeindungen. Die Mehrheit der Menschen, die in Moskau und anderen russischen Großstädten seit Wochen auf die Straße gehen, will keine Revolution. Aber sie wird auch nicht mehr tatenlos mit ansehen, wie über sie, das Affenvieh, wie Putin sie nannte, hinwegregiert wird. In all den Jahren an der Macht hat Putin immer wieder ein gutes Gespür für die Stimmungen im Land bewiesen. Er konnte eine breite Mehrheit im Land für sich einnehmen, ja sogar so weit begeistern, dass man ihn zum nationalen Führer ausrief. Damals hätte er ohne große Aufregung und Proteste sogar eine dritte Amtszeit antreten können, was er aber mit Rücksicht auf die Verfassung nicht tat. Jetzt muss man sich fragen, ob ihn sein politischer Instinkt verlassen hat. Erst der von oben herab verordnete Ämtertausch, jetzt, trotz seines Sieges in der ersten Runde, wieder die Warnungen vor einer machtgeilen, fremdgesteuerten Opposition, die nichts anderes wolle, als das Land in den Ruin zu treiben. Anstatt die politisierte Mittelschicht einzubinden, treibt er sie mit Beleidigungen noch weiter von sich weg. Er ignoriert die Tatsache, dass Russland sich verändert hat, dass die Gesellschaft heterogener geworden ist, dass es außer dem einseitigen Lobgesang des Staatsfernsehens kritische Diskussionen im Internet gibt. Es scheint ihm egal zu sein, dass immer mehr junge, gut ausgebildete Leute das Land verlassen wollen, weil sie keine Perspektive sehen. Putin verkennt die Chance, die im Protest liegt. Um die großen Aufgaben, die vor Russland liegen und die Putin selbst im Wahlkampf benannt hat, zu lösen, braucht er eine Gesellschaft, die an einem Strang zieht. Eine umfassende Modernisierung kostet nicht nur Geld, das sich mit Öl und Gas verdienen lässt. Um das Land voranzubringen, braucht es auch kluge Köpfe mit Ideen. Menschen, die sich auf neue Wege einlassen. Es nutzt nichts, teure Technik einzukaufen, wenn niemand da ist, der weiß, wie man sie einsetzt und pflegt. Die entstandene Mittelschicht will sich engagieren, aber nicht in einem vorgegebenen, eng gesteckten Rahmen. Wer bislang etwas erfolgreich bewegen wollte, musste sich mit den in Misskredit geratenen Kreml-Strukturen gemein machen. Das lehnen heute viele ab. Präsidentschaftskandidat Prochorow versuchte heute, Putin das Dilemma in einem einfachen Satz zu erklären. Die Machtvertikale, sagte er, entwickle sich langsamer als die Zivilgesellschaft. Putin täte gut daran, das zu ändern. Ein Weiter-so wie bisher wird ein Teil der Gesellschaft nicht mehr hinnehmen. Er fordert einen echten Dialog statt kosmetischer Korrekturen und sattsam bekannter Lippenbekenntnisse. Das Land kann es sich nicht leisten, diesen aktiven Teil der Gesellschaft zu verlieren, indem er in die innere Emigration oder ins Ausland getrieben wird.
Putins politischer Instinkt ist gefragt. Christina Nagel kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die UN-Atomenergiebehörde IAEA ist skeptisch, ob der Iran mit seinem Nuklearprogramm friedliche Zwecke verfolgt, so wie er behauptet. Der Gouverneursrat der Atomenergiebehörde tagt diese Woche in Wien. Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu ist hingegen ganz sicher, dass Iran die Bombe baut. Und Israel erwägt offenkundig einen Militärschlag auf die entsprechenden iranischen Anlagen. Darüber spricht Premier Netanyahu in Washington mit US-Präsident Obama. Und die ganz große Frage ist, ob die beiden ihre Differenzen ausräumen wollen und können. Ralf Siener.
Es ist das bisher schwierigste Treffen zwischen Obama und Netanyahu im Weißen Haus. Denn diesmal geht es um die Frage von Krieg und Frieden, um die Frage eines möglichen Militärschlags gegen den Iran. Kurz bevor der israelische Premier im Weißen Haus eintraf, zeigte sich die internationale Atomenergiebehörde IAEA tief besorgt über das iranische Nuklearprogramm. Der Iran habe seit Ende des vergangenen Jahres die Produktion von höher angereichertem Uran verdreifacht, so die IAEA. Israels Premier Netanyahu betonte dennoch gleich zu Beginn seines Besuches in Washington, Israel habe das Recht, sich selber zu verteidigen.
Israel must have the ability always to defend itself by itself.
Und Israel habe das Recht, seine eigenen autonomen Entscheidungen zu treffen, so Netanyahu.
Israel has the right, the sovereign right to make its own decisions.
Im Klartext, Israel entscheidet selber, wann der Zeitpunkt eines Militärschlags gegen den Iran gekommen ist. Zwar betonte Netanyahu, die Demokratien Israel und Amerika säßen in einem Boot.
We are you and you are us. We're together.
Wer Israel bedrohe, bedrohe die USA, so Netanyahus Botschaft an Obama. Doch genau in der Frage, wie bedrohlich das Atomprogramm des Iran derzeit zu bewerten ist, sind sich Israels Premier und Amerikas Präsident derzeit völlig uneins. Noch gäbe es keine iranische Atombombe, betonte Obama gestern vor der jüdischen Interessenorganisation APEC in Washington. Doch Netanyahu will im Gegensatz zum amerikanischen Präsidenten nicht abwarten, bis die Geheimdienste Mossad und CIA den Bau einer Bombe melden. Und der israelische Premier glaubt auch nicht daran, dass verschärfte Sanktionen und Diplomatie den Iran von seinem Atomkurs abbringen. Ganz anders der US-Präsident.
We do believe that there is still a window that allows for a diplomatic resolution to this issue.
Wir glauben, dass es noch ein Zeitfenster gibt, das eine diplomatische Lösung der Krise erlaubt, so Obama zu Netanyahu. Doch diesen Obama-Glauben an eine Chance für eine friedliche Lösung hält Israels Premier für naiv. Deshalb betont Netanyahu das Recht Israels auf den Erstschlag, wenn es seine Existenz bedroht sieht.
In Berlin hat der Koalitionsausschuss am Sonntagabend getagt und herauskam: Eine Stiftung für Finanzmarktprodukte, Urheberschutz im Internet, Warnschussarrest oder Fördermittel des Bundes für die Hochschulforschung. Mit einem Bündel an Vereinbarungen also will die schwarz-gelbe Koalition nach den Querelen der vergangenen Wochen Handlungsfähigkeit und Harmonie zeigen. Teilnehmer haben dann auch die gute und konstruktive Atmosphäre gelobt. Heute allerdings muss sich die Runde gegen den Vorwurf der Opposition wehren. Bei den Vereinbarungen ginge es nur um nachrangige, gar nicht so wichtige Themen. Aus Berlin, Carsten Schabowski.
Friede, Freude, Koalitionsgipfel. So ungefähr war auch am Tag danach das Fazit, zumindest der Regierungskoalition. Peter Altmaier, der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-CSU-Fraktion, formulierte es so.
Der Koalitionsgipfel war ein Ausweis des Handlungswillens und der Handlungsfähigkeit. Das macht uns optimistisch, dass wir in diesem Geist auch die weiteren Probleme in den nächsten Wochen und Monaten lösen können.
Das Ergebnis der demonstrativen Einigkeit, unter anderem soll Stiftung Warentest eine Art TÜV für riskante Finanzprodukte entwickeln. Die Verbraucherschützer sollen dafür 1,5 Millionen Euro pro Jahr zusätzlich bekommen. Hubertus Primus von Stiftung Warentest.
Wir wollen Klassifikationen schaffen für die Verbraucher, dass die Verbraucher selber einordnen können, ist das eine hochrisikobehaftete Anlage, ist das eine Anlage, die ich zu meiner sicheren Anlage dazu nehmen kann.
Geeinigt hat sich die Koalition auch auf einen Warnschussarrest für jugendliche Straftäter. Außerdem vereinbarte Schwarz-Gelb, dass das Sorgerecht von nicht verheirateten Eltern einfacher werden soll. Und die Koalition will auch Geschäfte mit der Sterbehilfe unter Strafe stellen. Und auch in Sachen Bildung soll etwas passieren. Das Kooperationsverbot soll gelockert werden. Also der Bund kann so bestimmte Unis langfristig fördern, zum Beispiel in Sachen Ausstattung. Denn
das Hauptargument ist für mich Mehrwert für die Wissenschaft und gemeinsame Finanzierung, so wie wir es bei den Forschungsorganisationen haben, bewährt sich.
Betonte Bildungsministerin Schawan. Bis jetzt durften nur einzelne Projekte unterstützt werden. Klingt alles gut, aber das ist zu wenig, kommentierte die Opposition. Zum Beispiel die Grünen-Chefin Claudia Roth.
Dieser Koalitionsgipfel hat gezeigt, dass es eine inszenierte Arbeitsfähigkeit war, dass es eine inszenierte und simulierte Geschlossenheit war, aber dass diese Koalition nicht in der Lage ist, die wirklich harten Themen anzugehen.
Andrea Nahles, SPD-Generalsekretärin, ergänzte:
Es sind die zentralen Fragen für Deutschland ausgeblendet worden, nämlich die Frage der Mindestlöhne, die wir dringend brauchen, die Frage eines tragfähigen Pflegekonzeptes und natürlich auch, wie geht es weiter in Europa?
Argumente, die der Chef der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Kauder nicht ganz nachvollziehen kann.
Ich kann nicht verstehen, wie man so ein wichtiges Thema wie das gemeinsame Sorgerecht, das viele Paare in diesem Land interessiert, als ein Nebenthema bezeichnen kann. Ich völlig abwegig.
Trotzdem, das Fazit, Koalitionsfrieden ist gut, aber auch schwierige Themen zu lösen ist besser. Die nächste Koalitionsrunde soll es schon bald geben. Dann muss Schluss mit Schmusekurs sein.
und weitere Diskussionen um Christian Wulff. Politiker von SPD und Grünen hinterfragen die Privilegien für den ehemaligen Bundespräsidenten. Dabei geht es insbesondere um einen Fahrer und ein Büro, das ehemaligen Staatsoberhäuptern bislang weiter zusteht. Und der Zapfenstreich ist auch nicht unumstritten. Zum Stand der Diskussion Volker Schafranke.
Am kommenden Donnerstagabend wird das Schloss Bellevue mal wieder im Rampenlicht stehen und ein letztes Mal auch Christian Wulff, zumindest vor seinem ehemaligen Amtssitz. Die Bundeswehr wird, wie bei fast allen Bundespräsidenten vorher, das zurückgetretene Staatsoberhaupt mit der höchsten Form der militärischen Ehrerweisung aus dem Dienst verabschieden, dem großen Zapfenstreich. Spielmannszug und Musikchor treten auf. Geübte Staatspraxis, meint Verteidigungsminister Thomas de Maizière, viel zu viel der Ehre der SPD-Politiker Johannes Kahrs.
Der große Zapfenstreich hat was mit Ehre zu tun. Es ist eine ehrenvolle Verabschiedung. Ich finde dies in diesem Fall unangemessen.
Doch innerhalb der SPD ist man über diese Debatte offenbar nicht sehr glücklich. Die Causa Wulff nervt nur noch. Generalsekretärin Andrea Nahles meinte zum Zapfenstreich kurz und knapp:
Nun ist es alles geplant und sollte aus meiner Sicht auch durchgeführt werden.
Zum Thema Ehrensold für künftige Bundespräsidenten will die SPD aber auf jeden Fall eine Neuregelung. Und auch Grünen-Chefin Claudia Roth rollt beim Thema Wulff und militärischen Ehren sichtbar mit den Augen.
Dann soll er ihn bekommen. Ich weiß nicht, wie die Musikauswahl ist. Bye Bye Love wird es wahrscheinlich nicht sein.
Nicht ganz, aber es geht in Richtung Pop. Den Song Ebony and Ivory von Paul McCartney und Stevie Wonder hat sich Christian Wulff von den Bundeswehrmusikern gewünscht. Die Debatte, ob das ehemalige deutsche Staatsoberhaupt weiter ein Büro mit Mitarbeitern bekommen soll, ist auch noch nicht ausgestanden. 280.000 Euro soll das jährlich kosten, berichtete der Spiegel. CDU-Fraktionschef Volker Kauder wirkt ein wenig hilflos, wenn er darum bittet, die Causa Wulff einfach doch mal ruhen zu lassen.
Ich wünsche, dass man jetzt erst einmal die Dinge zur Ruhe kommen lässt und nicht jeden Tag an irgendeiner neuen Diskussion anfängt. Und dann wird die Zeit schon zeigen, was alles noch möglich ist.
Die FDP macht es sich dagegen etwas einfacher. Die Debatte um Wulffs Büro und den Kosten, ab damit in den Haushaltsausschuss. So ist es nicht gelöst, aber aus den Schlagzeilen. FDP-Generalsekretär Patrick Döring.
Das sehen wir dann, wenn der Einzelplan des Bundespräsidialamts im Haushaltsausschuss beraten wird. Das ist ja noch ein bisschen hin. Für das laufende Haushaltsjahr gibt es ja einen gültigen Haushaltsplan. Und was dann 2012 passiert, da werden Ihnen sicher auch die Haushälter der FDP-Fraktion dann Auskunft geben, wenn die Anträge und die Anträge des Präsidialamts einerseits und die der Opposition andererseits vorliegen.
Eines wird an dieser Diskussion klar: Das Thema Christian Wulff wird so schnell nicht von der Tagesordnung verschwinden, wie sich das mancher Politiker nach seinem Rücktritt gerne gewünscht hätte.
Das Ziel ist klar, mehr Menschen sollen einen Organspendeausweis beantragen. Der Weg dorthin ist inzwischen auch klar, nachdem sich alle Bundestagsfraktionen auf die sogenannte Entscheidungslösung geeinigt haben. Nun geht es an die juristischen Details. Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr informierte heute über die nächsten Schritte. Bettina Nutz berichtet.
Die Zahlen sprechen für sich. 12.000 Menschen warten in Deutschland derzeit auf ein lebensrettendes Fremdorgan. Demgegenüber waren im vergangenen Jahr nur rund 1.200 Menschen bereit, nach ihrem Tod Herz, Lunge oder Niere zu spenden, Tendenz weiter sinkend. Die geplante Reform, die sogenannte Entscheidungslösung, war also dringend notwendig. Sie sei aber nur ein Beitrag zum Thema, sagte heute Gesundheitsminister Daniel Bahr. Sie helfe, Wege zu öffnen, selbstbestimmt.
Denn jeder, der sich selbst zu Lebzeiten nicht entscheidet und erklärt, lastet diese Entscheidung seinen Angehörigen auf, die das häufig in einer ganz, ganz schwierigen Situation, wenn der Hirntod festgestellt wird und die Ärzte die Angehörigen damit konfrontieren, dann plötzlich diese Entscheidung treffen müssen.
Wer ist bereit zu spenden? Das soll jetzt mit Nachdruck gefragt werden und das regelmäßig. Die wichtigste Rolle kommt dabei den Krankenkassen zu. Sie sollen schon in den kommenden Wochen und Monaten ihre Mitglieder anschreiben. Die Post kommt analog zur neuen elektronischen Gesundheitskarte. Wichtig dabei, so Daniel Bahr, es gibt keinen Zwang zu einem Ja oder Nein. Die Frage über Leben und Tod, sie entscheidet sich, meinte heute der Gesundheitsminister, häufig weniger an Gewissens- als an simplen Organisationsfragen. Beispiel ist die besondere Situation in den Krankenhäusern, wo oft gar nicht klar ist, ob es potenzielle Organspender geben könnte, wo Angehörige im Falle eines Falles mit der Entscheidung oft überfordert sind, wo Ansprechpartner fehlen.
Es gibt Krankenhäuser, die melden keine oder kaum Spender, potenzielle Spender. Und es gibt Krankenhäuser, die melden sehr viele. Und wenn man sich das anschaut, kann man sich das fachlich nicht erklären, warum.
Die Vermutung ist aber, so der Minister, dass es in einigen Kliniken bereits speziell ausgebildete Transplantationsbeauftragte gibt, in den meisten Krankenhäusern aber nicht. Das wird sich mit der Reform ändern, dann werden die Kliniken zur Anstellung eines Beauftragten verpflichtet. Daniel Bahr will auch die Situation von Lebensspendern verbessern. In Zukunft soll die Krankenkasse des Empfängers eines Organs für alle Ansprüche des Spenders von der Behandlung bis zur Rehabilitation zuständig sein. Das neue Transplantationsgesetz wird wahrscheinlich noch im März im Bundestag beraten.
Bahnen stehen still, Kindertagesstätten bleiben geschlossen, die Beschäftigten im öffentlichen Dienst machen Druck, die Gewerkschaften haben eine ganze Protestwoche angekündigt. Die kommunalen Arbeitgeber verurteilen das als Stimmungsmache. Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst, Frank Ieben zunächst mit dem Beispiel Wolfsburg.
Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatte im Vorfeld angekündigt, die Stadt lahmlegen zu wollen. In den Morgenstunden kam der Berufs- und Schülerverkehr tatsächlich zum Erliegen. Die Busfahrer der Verkehrsbetriebe blieben bis zum Vormittag mit ihren Fahrzeugen im Betriebshof stehen. Tausende Schüler und Pendler mussten auf andere Verkehrsmittel umsteigen. Die Reaktionen waren geteilt.
Ja, aber wenigstens, dass wir dann noch irgendwas anderes zur Verfügung stellen, dass man überhaupt zur Arbeit oder beziehungsweise zur Schule kommt.
Teils Verständnis, sagen wir mal so. Streikrecht hat ja jeder. Wenn es um Geld geht, muss man nun leider mal streiken. Es geht ja nur nicht anders.
Das ist unmöglich, wenn Busfahrer streiken. Und was sollen die Kinder da machen?
Ich kann verstehen, dass die Arbeitnehmer ihre Rechte da durchsetzen wollen, aber grundsätzlich halte ich das für keine gute Lösung.
Auch Mitarbeiter aus städtischen Kindertagesstätten und aus dem Rathaus legten heute ihre Arbeit nieder. Im Wolfsburger Klinikum streikten Ärzte, OP-Schwestern und Pfleger. Hunderte Beschäftigte marschierten vom Rathaus durch die Stadt zum Klinikum. Dort endete der Warnstreiktag mit einer Kundgebung. Verdi-Streikführer Jürgen Prast war über die Resonanz glücklich.
Also ich bin mehr als zufrieden. Wenn die ganze Frühschicht der Wolfsburger Verkehrsgesellschaft in den Depots bleibt und kein Bus fährt, hier ca. 350 Kolleginnen und Kollegen stehen, damit kann man nur zufrieden sein. Die Kolleginnen und Kollegen haben jahrelang Lohnverzicht geübt und sie möchten jetzt auch mal an der Konjunktur teilhaben dürfen und nicht, weil sie eben nicht produzieren, weiter von der übrigen Wirtschaft abgekoppelt werden.
Auch im Saarland, in Rheinland-Pfalz und Hessen streikten heute Mitarbeiter im öffentlichen Dienst. So standen in Frankfurt am Main die U- und Straßenbahnen still. Zum Frankfurter Hauptbahnhof zogen 2000 Streikende zu einer Demonstration. Morgen soll nach Verdi-Angaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Baden-Württemberg und Hamburg gestreikt werden. Das heißt, bei der Müllabfuhr in den Kitas und Rathäusern legen die Mitarbeiter die Arbeit nieder. Bis zum Freitag plant die Gewerkschaft in jedem Bundesland Warnstreiks. Vor der nächsten Verhandlungsrunde am 12. März fordert Verdi 6,5% mehr Lohn für die Beschäftigten, mindestens aber 200 Euro.
Am Mittwoch ist Nordrhein-Westfalen dran. Die Gewerkschaft Verdi will ihre Mitglieder vor allem im öffentlichen Nahverkehr zu Warnstreiks aufrufen. Die Frauenquote in den Führungsetagen großer Unternehmen lässt aus Sicht der EU-Kommission nach wie vor zu wünschen übrig, und zwar in ganz Europa. Viel Geduld scheint die zuständige Kommissarin Reding nicht mehr zu haben, denn freiwillige Lösungen greifen nicht. Der Aufruf der Kommissarin an europäische Unternehmen, und zwar schon im Frühjahr 2010, den Frauenanteil im Management freiwillig zu erhöhen, blieb weitgehend folgenlos. Christoph Prössl über diese Bilanz.
Es gibt derzeit mehr Frauen in Aufsichtsräten und Vorständen als noch 2010. Doch EU-weit ist der Anteil nur um rund 2 Prozentpunkte gestiegen auf einen Anteil von 14%. Mit regionalen Unterschieden. Deutschland schnitt etwas besser ab. Frankreich legte sogar um 10 Prozentpunkte zu. Grund: die Regierung hat eine Frauenquote beschlossen. In Rumänien und Ungarn fiel der Anteil der Frauen in der Chefetage sogar. EU-Kommissarin Viviane Reding.
Zuerst einmal muss ich sagen, dass ich relativ enttäuscht bin, denn der Fortschritt ist in den meisten Fällen wirklich nur auf Schneckentempo-Niveau. Falls es so weitergeht, brauchen wir noch Jahrzehnte, bis wir irgendwie ein Gleichgewicht erreicht haben.
Die Zahlen für den Anteil von Frauen in Aufsichtsräten und Vorständen im Detail für einige EU-Länder. Deutschland 16%, Finnland 27%, Frankreich 22%, Dänemark 16%, Italien 6%, Ungarn 5%.
Summa summarum bin ich der Meinung, dass wir hier eine Chance verpassen. Weil ja alle Studien klar beweisen, dass Unternehmen mit einer ausgeglichenen Mann-Frau-Struktur in den Entscheidungsgremien viel bessere Resultate erwirtschaften als Unternehmen mit einer reinen Männerstruktur.
Frauen seien keine Belastung, sondern ein Vorteil für Betriebe, sagte Reding. Um Unternehmen dazu zu bewegen, mehr Frauen in Aufsichtsräte und Vorstände zu entsenden, setzt sich Reding für eine Quote ein. Noch im Sommer möchte sie dazu Vorschläge machen. Offen sind aber die Details einer möglichen Regelung. Zunächst einmal sollen bis zum Mai Unternehmen, Lobbygruppen und alle anderen Betroffenen ihre Stellungnahme einbringen. Dann müsse darüber geredet werden, in welchem Zeitraum welche Quote erreicht werden sollte. Frankreich, Belgien und Italien haben eine Quote bereits eingeführt und drohen den Unternehmen auch mit Sanktionen. Doch reicht eine Quote alleine? Gerade angesichts der Tatsache, dass der Anteil der Frauen beispielsweise in Ingenieurberufen immer noch gering ist? Ein Argument, das Reding nicht gelten lässt. Es seien ja nicht nur Industriekonzerne betroffen.
Wir haben ja jetzt den Aufstand, wenn man das so sagen kann, der Frauenjournalistinnen in Deutschland gesehen, die sich darüber beschweren, zu Recht, dass sie der Mehrteil sind, aber in den Chefetagen eigentlich nicht vorkommen. Da geht es ja nicht um Maschinenbau.
Gleiches Bild aus Sicht der Kommissarin bei den Ärzten.
Sehr viele Ärztinnen gibt es im allgemeinen Betrieb, aber sehr wenige Chefärzte.
Aus Sicht der Kommissarin ist die Zeit für freiwillige Verpflichtungen abgelaufen. Eine europäische Selbstverpflichtung, den Anteil von Frauen in Aufsichtsräten und Vorständen bis 2020 auf 40% anzuheben, haben gerade mal 24 Konzerne unterzeichnet, darunter kein einziges deutsches Unternehmen.
In Peking, in der Halle des großen Volkes, tagt nun 10 Tage lang der chinesische Volkskongress, das Parlament Chinas. 3000 Delegierte sind angereist. Zu entscheiden haben sie nicht sehr viel, zur Kenntnis zu nehmen aber sehr vieles. Zum Beispiel den Rechenschaftsbericht von Ministerpräsident Wen Jiabao. Seine Kernpunkte waren die Wirtschaftspolitik und die Wachstumsaussichten. Ruth Kirchner zum Beginn des chinesischen Volkskongresses mit Blasmusik.
Trotz des Pomps in der großen Halle des Volkes mit Militärkapelle und Nationalhymne unter dem großen roten Stern stimmte der Ministerpräsident die rund 3000 Delegierten auf einen eher nüchternen Jahresausblick ein. Nach über 9% Wachstum im vergangenen Jahr soll es jetzt in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt deutlich langsamer vorangehen. Nur noch 7,5% Wachstum peilt die Regierung an. Das ist die niedrigste Prognose seit 8 Jahren. Die Vorgaben der Regierung sind allerdings nur grobe Richtwerte. In den vergangenen Jahren hat das tatsächliche Wachstum die Ziele regelmäßig deutlich übertroffen. Doch in diesem Jahr dürfte die Schuldenkrise in Europa, immerhin Chinas größter Exportmarkt, die Volksrepublik hart treffen. China steht immer noch vor großen Schwierigkeiten und Herausforderungen, sagte Wen Jiabao. International wird der Weg zur Wiederbelebung der Weltwirtschaft sehr schwierig werden. In einigen großen Ländern fehlt es an Wachstumsimpulsen. Die Schwellenländer spüren den Inflationsdruck und das sich verlangsamende Wachstum. Das exportorientierte China leidet aber nicht nur an der lahmenden Nachfrage in der Europäischen Union und den USA. In seiner fast 2-stündigen Rede sagte Wen Jiabao auch, das niedriger als sonst angesetzte Wachstumsziel solle dem Umbau der chinesischen Wirtschaft dienen. Das bisherige rasante Wachstum sei unkoordiniert, unausgewogen und nicht aufrechtzuerhalten. Das langsamere Wachstum soll helfen, die Transformation der Wirtschaft zu beschleunigen und die Wirtschaftsentwicklung nachhaltiger und effizienter zu machen. Das Ziel, so Wen, sei eine qualitativ bessere Entwicklung über einen langen Zeitraum. Wen Jiabao versprach, die heimische Nachfrage anzukurbeln, um so die Abhängigkeit von Exporten und Investitionen zu verringern. Nur mehr Konsum könne langfristig ein robustes Wachstum sichern, sagte er. Die Auftaktrede in der großen Halle des Volkes ist traditionell von innenpolitischen Themen bestimmt. Doch deutlicher als in den vergangenen Jahren äußerte sich Wen Jiabao diesmal auch zur Verteidigungspolitik. Wir werden die Fähigkeiten der Streitkräfte ausbauen, damit sie eine große Zahl von militärischen Aufgaben erfüllen können. Die wichtigste ist die Fähigkeit, im Informationszeitalter regionale Kriege gewinnen zu können. Bereits gestern hatte die Regierung eine deutliche Aufstockung des Militäretats auf rund 80 Milliarden Euro verkündet. Der diesjährige Volkskongress ist der letzte vor dem im Herbst geplanten Führungswechsel an der Spitze der Kommunistischen Partei. Beobachter erhoffen sich von der 10-tägigen Tagung auch Aufschlüsse darüber, wer im Herbst in den mächtigen ständigen Ausschuss des Politbüros aufsteigen könnte.
Und das war das Echo des Tages mit Brigitte Simnacher.